Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Ausbildung von ukrainischen Piloten an westlichen F-16-Kampfjets, das Ringen um weitere Sanktionen gegen Russland, ein besseres Verhältnis zu den Ländern des globalen Südens und der richtige Umgang mit China.
Die Decoupling ist keine Perspektive mit keinem einzelnen Land, das irgendjemand hier verfolgt. Und gleichzeitig wollen wir aber die weltweiten Lieferbeziehungen, die Handelsbeziehungen, die Investitionsbeziehungen so organisieren, dass die Risiken nicht groß werden durch Abhängigkeiten von einem einzelnen oder wenigen einzelnen Ländern.
Olaf Scholz auf dem G7-Gipfel in Japan. Der Kanzler an diesem Wochenende als Außenpolitiker unterwegs. Das ist gleich unser erstes Thema. Und wir sprechen über einen überraschend klaren Wahlsieger in Griechenland.
Ich habe immer daran geglaubt, dass wir den Bürgern vertrauen müssen und dem griechischen Volk. Unsere Bürger haben auf dieses Vertrauen mit Großzügigkeit geantwortet.
Der konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis war das. Er siegt klar und will trotzdem direkt Neuwahl. Wieso das, klären wir auch gleich in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 22. Mai 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Außenpolitik wird im Kanzleramt gemacht. Das war gleich zu Beginn der Ampel die Ansage von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in Richtung der Grünen. Fand man bei den Grünen gar nicht mal so witzig. Schließlich will Annalena Baerbock ja eigene Akzente setzen. Stichwort werdegeleitete Außenpolitik. Aber derzeit tritt Olaf Scholz als Außenpolitiker stark in Erscheinung, während er sich aus dem innenpolitischen Ampelgezänk weitgehend heraushält. Sollen sich doch die anderen im Streit um die Ausbuchstabierung des Gebäudeenergieeffizienz-Dingsbums gegenseitig an die Gurgel gehen, während Scholz der Weltpolitiker mit Joe Biden und Co. die großen strategischen Linien aufmalt. So ähnlich hat's ja auch schon Merkel gemacht. Aber ach was Merkel, Willy Brandt, Helmut Schmidt. In dieser Gesellschaft fühlt sich ein Hamburger Sozi wohl. Und damit sind wir auch schon beim G7-Gipfel in Japan am Wochenende, inklusive Kurzvisite in Südkorea. Stefan Dietjen aus dem Hauptstadtstudio hat den Kanzler begleitet und ist jetzt nach einem kurzen Powernap heute Morgen nach der Landung in Berlin auch schon wieder bei mir in der Leitung. Ganz herzlichen Dank, Stefan. Hallo.
Hallo, Philipp.
Lass uns vielleicht erstmal kurz ins Setting dieses G7-Gipfels einsteigen. Der Ukraine-Krieg, die Konfrontation mit Russland und im Hintergrund natürlich die noch viel größere Systemauseinandersetzung mit China. Das ist ja auch im globalen Maßstab eine Zeitenwende für die demokratischen Industrienationen, die gar nicht mehr so unangefochten sind. Wie macht sich das bemerkbar?
Naja, zum ersten Mal darin, dass dieser G7-Gipfel in Japan stattfindet. Japan ist das einzige asiatische Land in dieser Gruppe und das ist dann schon sehr deutlich spürbar, dass da andere Perspektiven sind auf globale Fragen. Das fällt dann auch so an Details auf. Zum Beispiel haben wir im Pressezentrum zu Beginn des Gipfels ganz viele Pressemitteilungen bekommen zu den bilateralen Gesprächen, also Zweiergesprächen, die der japanische Premierminister Kishida zu Beginn mit allen Teilnehmern geführt hat. Und da wurde dann immer kurz zusammengefasst, welche Themen das sind. Und da stand immer als erstes die Sicherheitslage im asiatisch-pazifischen Raum, sprich Nordkorea, China. Und erst dann wurde auch über die Ukraine gesprochen. Also solche Perspektivverschiebungen, die sind da schon sehr auffällig. Auch zum Beispiel, wenn man sieht, welche Bedeutung in Japan zu Recht der Tatsache zugemessen wurde, dass Südkorea als Gastland eingeladen war. Dazu muss man wissen, dass die beiden Länder über Jahrzehnte wegen der kolonialen Rolle Japans in Südkorea oder in Korea ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis hatte, diplomatischer Kanäle ganz schwer belastet, teilweise abgerissen waren und wir da gerade zur Zeit, auch so ein Stück Zeitenwende, eine diplomatische Wiederannäherung erleben, die sich da auch bei diesem Gipfel manifestiert hat.
Fällt ja sowieso auf, dass man sehr rege Diplomatietätigkeit bei diesen G7-Gipfeln hat, jenseits der G7. Das heißt, die Industrienationen, die müssen die Länder des globalen Südens, zu dem jetzt ich Südkorea nicht mitzählen würde, aber Indien, Brasilien etc. wieder regelrecht umgarnen.
Ja, das sehen wir seit längerem, dass sich diese G7 öffnen. Das ist keine, auch wenn er das manchmal so ein bisschen darstellt, keine Erfindung von Olaf Scholz. Auch beim G7-Gipfel in Elmau unter der Gastgeberschaft von Angela Merkel war da schon dieses Outreach-Programm da, seitdem immer wieder dieses Länder des globalen Südens dabei. Aber ich glaube, was sich da so allmählich erst wirklich in den Köpfen auch der westlichen Teilnehmer festsetzt, ist die Erkenntnis, dass das eine Konstruktion ist, diese G7 aus den 70er Jahren, die eigentlich ja gar nicht mehr zeitgemäß ist. Also als das mal anfing, Kamingespräche, Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing, Trudeau war auch dabei, aber der Vater von dem, der jetzt dabei ist, da waren das wirklich, da konnten die mit Fug und Recht sagen, die führenden Wirtschaftsmächte der Welt, die haben damals 80% der Weltwirtschaftsleistung aufgebracht, die Teilnehmer dieser ersten Kaminrunden. Heute sind das 30%, dass sie zusammenbringen. Also so verändert sich das. Und wenn man aus allein europäischer Sicht sieht, dass dann da eine italienische Premierministerin Meloni dabei ist, naja, also da haben sich schon einige Gewichte verschoben. Und man würde diese so eine Gruppe heute ganz bestimmt nicht mehr so konstruieren, sondern man würde sie anders konstruieren, allein mit Blick auf Europa. Was ist eigentlich mit den osteuropäischen Staaten? Und deshalb ist diese Formation eben so, dass das nur noch ein Kern ist, diese sieben, die dann da immer wieder mal zu Gesprächsrunden an einem Tisch sitzen und dann wird das immer wieder sofort geöffnet zu diesen Gastländern und auch den vielen internationalen Organisationen, die da die ganze Zeit dabei sind, von der UNO über die Weltgesundheitsorganisation, Welternährungsprogramm, Weltbank, die sind da alle mit eingebunden. Also man versucht schon auch strukturell zu verinnerlichen, dass diese G7, diese sieben jedenfalls, weiß Gott, nicht mehr diese Macht hatten, die sie mal für sich in Anspruch genommen haben in der anderen Zeit.
Und trotzdem würdest du sagen, dieses Format an sich, das hat noch einen Wert? Ich meine, es gibt ja auch die G20, braucht man es noch?
Ja, das ist interessant. Also auch für die G20 gilt das ja genauso. Wer ist da eigentlich mit dabei? Diese ganzen Institutionen, die aus einer anderen Epoche kommen, die einerseits noch nicht so lange zurückliegt, das ist ja alles mal in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden, bis hin zur UNO, da sehen wir, dass die unter Druck geraten sind und alle vor der Frage stehen, funktionieren die noch so, wie das mal gedacht war? Schauen wir mal auf die UNO. Sehen wir auch Weltsicherheitsrat, etwa so, wie er jetzt ist, dysfunktional. Die Zusammensetzung, die ständigen Mitglieder, müssten da nicht noch ganz andere mit dabei sein? Olaf Scholz hat kurz vor dem Gipfel in einer ganz bemerkenswerten Rede mit sehr globalen Perspektiven, hat er gesagt, auch bei den G20 werden wir uns dafür einsetzen, dass da möglichst bald zum Beispiel die Afrikanische Union, genauso wie die EU, als ständiger Teilnehmer mit an den Tisch kommt. Und da kann man das ja dann schon verlängern. Er spricht jetzt von den G20, aber perspektivisch muss man das dann auch mit Blick auf die G7 denken, muss man das nicht anders konstruieren.
Stichwort Scholz. Der Außenpolitiker, es wurde, war zumindest mein Eindruck, Scholz am Anfang seiner Kanzlerschaft doch durchaus Skepsis gegenübergebracht. Klar, nach 16 Jahren Angela Merkel, die sich häufig als Krisenmanagerin bewährt hatte und dann wusste man auch nicht so wirklich mit der Zeitenwende, meinte das jetzt nur ernst oder sind das Lippenbekenntnisse? Es hat sehr lange gedauert dann mit den Panzerlieferungen, mit den Leopard 2-Lieferungen, da war der Druck auf ihn besonders groß. Ändert sich das gerade? Ändert sich gerade auch international der Blick auf Olaf Scholz?
Ja, ich glaube, das hat ja schon alles auch was mit Zeit zu tun. Also auch wenn wir schauen, was ist diese Rolle, die Angela Merkel hatte, dann hat das ja auch mit dieser langen Amtszeit zu tun. Ein Historiker hat mal gesagt, historische Größe wächst einfach auch natürlich mit der Dauer von Zeit, die jemand in einem Amt in so einer Position ist. Da entsteht dann Vertrauen. Das ist sicherlich auch mit Blick auf Olaf Scholz so. Wenn man sich auf die schwierigen Anfänge nochmal zurückblickt, dann gehört da ja auch dieses Thema Nord Stream dazu, dieses merkwürdige Herumeiern, mit dem er viel Befremden ausgelöst hat. Da haben wir an der Stelle auch schon öfters drüber gesprochen. Aber was mir auffällt, ist, dass er wirklich, wenn es um diese Fragen geht, über die wir jetzt gesprochen haben, die Rolle der westlichen alten großen Mächte und Industrienationen und dann gerade ihr Verhältnis zum sogenannten globalen Süden, dass er da, vielleicht kann man das so sagen, dass er da bei sich ist, dass er da was sehr Authentisches verkörpern kann, wenn er die Bedeutung dieses Dialoges hervorhebt. Das ist dann der Politiker, der in den 70er Jahren mal, als er noch wirklich eine lange Matte hatte, volles Haar und stellvertretender Juso-Vorsitzender war, der geprägt war von den Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika, vor allen Dingen aber in Südamerika, der nach Chile gereist ist zu sozialistischen Jugendkongressen und da mit Vertretern von Freiheits- und Unabhängigkeitsbewegungen gesprochen hat und da manches an manches jetzt anknüpfen kann, was er als Kanzler sagt. Zum Beispiel, ich habe eben erwähnt, diese Rede, die er Anfang letzter Woche gehalten hat, auf dem sogenannten Global Solutions Forum, das ist eine Veranstaltung unserer Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Welle oder von der Deutschen Welle Akademie, da hat er eine ganz bemerkenswerte Rede gehalten, wo es fast postkoloniale Akzente von ihm gab, zum Beispiel, indem er sehr deutlich gesagt hat, das Schwierigste für den Westen in diesem Dialog mit den Staaten des globalen Südens ist, dass uns mit guten Gründen immer wieder Doppelstandards vorgehalten werden. Jetzt der Westen aufgefordert wird, sich da sehr selbstkritisch zu überprüfen und Konsequenzen daraus zu ziehen.
Hast du das Gefühl, das verfängt in den Ländern des globalen Südens? Was ja auch auffällt, ist, dass er sehr, sehr viel auch unterwegs ist tatsächlich und sehr viele Besuche schon absolviert hat als Kanzler.
Ja, das ist ganz bestimmt so, dass in diesen Verhältnissen gemessen, man an den Taten gemessen wird, nicht an den Reden. Und deswegen ist, glaube ich, natürlich ein erster Schritt, sich zuzuwenden. Aufmerksamkeit zu geben, zuzuhören, sich mit Geschichten zu beschäftigen, mit anderen Perspektiven auf Geschichten auch, Bereitschaft zur selbstkritischen Reflexion zu zeigen. Das wird auch Staatsführern abverlangt und deswegen haben diese Reisen tatsächlich eine große Bedeutung. Alle lernen da ja was voneinander, das gilt für Politiker, das gilt ja auch für uns, für die Öffentlichkeit, auch wenn man jetzt aus Anlass von so einer Reise dann am Ende gestern dann die Station in Südkorea nochmal daran erinnert, dass das 30 Jahre her ist, dass ein Bundeskanzler mal zu einem sogenannten bilateralen Besuch, also wirklich allein extra um in dieses Land zu reisen, nach Südkorea gefahren ist. Angela Merkel war da mal zu einem G20-Gipfel, aber wirklich Bundeskanzler, Besuch Südkorea, das war zuletzt Helmut Kohl gewesen. Und das haben mir auch Experten, die wenigen Experten, die es hier gibt, die sich mit Korea-Politik beschäftigen, haben das auch gesagt, die sind da wirklich, die sind da zum Teil fassungslos, die verstehen das gar nicht, dass sich Deutschland so wenig diesem Land zuwendet, dass er zunächst mal wirtschaftlich so eine große Rolle hat. Es hat mal eine Reise des Bundespräsidenten nach Südkorea gegeben. Ja, das ist dann sowas, was die Politik auch manchmal macht. Kanzler sagt, ich habe keine Zeit, fahr du da mal hin, dann ist ja der Bundespräsident noch da. Aber jetzt sehen wir da eine ganz andere Aufmerksamkeit. Vor ganz kurzem, das hat sie auch in dem Podcast erzählt, war Gudula Geuter mit der Außenministerin nach dem Besuch in China, auch in Südkorea. Jetzt heute ist Ursula von der Leyen da. Also da bemisst sich jetzt auch an diesen Taten, an dieser Reiseaktivität, dass diese Länder eben jetzt eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen, nicht nur als Wirtschaftspartner ernst genommen werden, sondern eben auch als wichtige politische Akteure und Gesprächspartner.
Da komme ich ja direkt mal an die Einleitung meines Podcastes zurück. Außenpolitik wird im Kanzleramt gemacht, das der Affront ja schon fast von Rolf Mützen nicht direkt zu Beginn der Ampel. Gibt es das noch?
Da gab es ja noch eine andere Szene, kann ich auch schildern. Das gehört auch dazu dann. Ich habe ja erwähnt, diese schwierige Zeit da, Nord Stream-Diskussion und so, Antrittsbesuch von Olaf Scholz im Weißen Haus, ganz schwieriger Auftritt, weil er da auch so rumgeeiert hat zu Nord Stream. Und da sagt Olaf Scholz dann, ich habe meine Außenministerin gerade nach Russland geschickt. Ja. Ich habe sie dahin geschickt.
Als wenn er der US-amerikanische Präsident wäre, sozusagen, der eine Außenministerin benennen könnte.
Der US-Außenminister ist Secretary of State. Das ist eine ganz andere Rolle. Der ist wirklich ein Zuarbeiter des Präsidenten, auch in der Verfassung. In Deutschland haben wir ein Ressortprinzip, eine Koalitionsregierung. Also das stieß damals natürlich auch bei den Grünen übel auf, aber zeigt diesen angelegten Konflikt in einer koalitionären Machtkampf, den es da gibt.
Und jetzt haben wir tatsächlich einen Bundeskanzler, der zunehmend außenpolitisch unterwegs ist. Die Ampel hat eine Außenpolitik aus einem Guss versprochen. Du hast gerade gesagt, dass auch Annalena Baerbock in Südkorea war. Ist das denn eine Außenpolitik aus einem Guss oder sind da immer noch zwei, konkurrierende Machtzentren, was zumindest die Außenpolitik angeht?
Ja, das sind konkurrierende Machtzentren, das ist auf jeden Fall so. Das ist wirklich so angelegt in Koalitionsregierungen. Das ist aus einem Guss, weil es in den Grundzügen, wir unterstützen die Ukraine, wir sind pro-europäisch und so, weil es da in dieser Koalition keine Differenzen gibt. Das könnte in anderen Koalitionskonstellationen auch schon so sein. Aber wir sehen in dieser Koalition schon ziemlich deutlich, auch in diesen sehr machtbewussten Politikern, Scholz hier, Baerbock da, dass da unterschiedliche Akzente profiliert werden. Das haben wir gesehen etwa in der Debatte um Panzerlieferungen, als Annalena Baerbock da sehr bald zu denen gehörte, die da Druck gemacht haben. Man muss dann immer dazu fügen, im Wahlkampf war sie dann noch diejenige gewesen, die Robert Habeck ausgebremst hat, als der damals gesagt hat, wir sollten der Ukraine defensive Waffen liefern. Da hat sie ihren Kurs auch sehr schnell geändert. Dann hat sie ihre Position genutzt, um sich an der Stelle gegen den Bundeskanzler zu profilieren. Wir sehen das in der China-Politik und sehen das auch ganz handfest daran, dass die Bundesregierung bisher in ganz zentralen außenpolitischen Positionsbestimmungen lange nicht vorangekommen ist. Das betrifft einmal die nationale Sicherheitsstrategie, die soll jetzt in den nächsten Tagen ins Kabinett und in den Bundestag gehen und daraus abgeleitet dann, und damit sind wir dann auch wieder beim G7-Gipfel bei Asien, die China-Strategie der Bundesregierung, die kamen da nicht voran, weil es da innerhalb der Koalition, insbesondere zwischen den Grünen und dem Kanzleramt, weil es da immer wieder Konflikte um Machtpositionen, um Institutionen, Stichwort Nationaler Sicherheitsrat, aber auch etwa um die Antworten auf die chinesischen Herausforderungen ging.
Ist man sich da denn jetzt näher gekommen? Da können wir im Prinzip ja auch nochmal zum G7-Gipfel springen. Da ist ja auch ein großes Thema gewesen, der Umgang mit China. Diese Diskrepanz zwischen Decoupling oder De-Risking. Mein Gefühl ist so, dass mittlerweile alle mehr oder weniger auf die Scholz-Linie eingeschwenkt sind, sowohl international als auch national, dass man also anerkennt, ein Decoupling von China kann es nicht geben. Diversifikation, also De-Risking, ist das große neue Stichwort.
Ja, ich würde mal sagen, das ist auch eine ganz schön geschickte PR-Geschichte von Scholz gewesen. Den Eindruck zu befördern, dass es da einen sehr grundsätzlichen Konflikt gäbe. Es gab zwischen den USA und Europäern und Deutschen in der Tat immer wieder Konflikte darüber, die Amerikaner haben den Deutschen vorgeworfen, dass sie zu naiv sind oder den Europäern in ihrem Verhältnis zu China. Aber das war nie ein Grundsatzkonflikt zwischen Decoupling und De-Risking etwa. Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen zum Beispiel hat schon vor Wochen, Anfang Mai war das, glaube ich, in Washington eine Grundsatzrede zum Verhältnis der beiden Regierungen zu China gehalten. Und wenn man das liest, dann ist das eigentlich in weiten Teilen deckungsgleich mit dem, was jetzt im G7-Schlusskommuniqué steht. Wir wollen kein De-Risking. Wir wollen den Chinesen auch Chancen auf Wachstum geben. Das sind jetzt alles Dinge, die Olaf Scholz für sich reklamiert, so als hätte er das da rein verhandelt. Ich glaube nicht, dass das so schwer war, das da rein zu verhandeln. Es kommt dann aber auf die konkreten Taten an, wie geht man mit Handelsbeschränkungen um, wenn es dann zum Beispiel darum geht, Ausfuhrkontrollen wirklich zu machen. Und das ist ja dann in Europa nicht nur eine Frage, die sich an nationale Regierungen richtet, sondern die sich auch an die EU-Kommission richtet. Nicht nur, wenn es um das China-Verhältnis geht, sondern auch im Augenblick ganz aktuell, wenn es auch um die Sanktionen, die neuen Sanktionen gegen Russland geht.
Wie ist da der Stand bei den Russland-Sanktionen?
Naja, da haben wir in Hiroshima gesehen, dass alle sich darauf verständigt haben und gesagt haben, ja, wir wollen die Sanktionsschraube nochmal andrehen. Die Amerikaner und die Briten waren aber diejenigen, die schon mit langen Listen angereist sind, 100 Namen von Personen, Institutionen, Schiffen, die da draufstehen, die jetzt nochmal zusätzlich mit Sanktionen belegt werden sollen. Und die Europäer waren diejenigen, die da nicht konkret drauf reagieren konnten, weil jetzt erst heute tagen die Außenminister in Brüssel. Da muss das erstmal konkretisiert werden. Und da sehen wir dann schon, dass sich Europa da natürlich mit seinen vielfältigen Akteuren und Interessen viel schwieriger tut, da sehr schnell zu einer Linie zu kommen. Nehmen wir mal das Beispiel, zum Beispiel ziviler Handel mit Nuklear. Da sind die Franzosen nach wie vor auf Handelsbeziehungen mit Russland angewiesen, weil sie ja auch die Atomkraft weiter zivil nutzen. Oder Stichwort Diamantenhandel. Das waren die Briten, die gesagt haben, das müssen wir stoppen. Die Amerikaner haben auch sofort mitgebracht. Und die Europäer müssen jetzt erstmal zeigen, ob sie die Belgier wirklich überzeugt kriegen, denn ein Großteil des internationalen Diamantenhandels wird über Antwerpen in Belgien abgewickelt. Und insofern hat der belgische EU-Ratspräsident Charles Michel zwar gesagt, ja, wir werden das auch einschränken, aber wie ernst es die Europäische Union damit meint, wie konsequent sie damit wirklich am Ende ist, das wird sich dann erst zeigen, wenn möglicherweise heute dann die Außenminister da zu einer Lösung kommen. Also das kann auch sein, dass wir dann da wieder sehen, im Grundsatz ja, gemeinsame Sprache, aber wenn wir die konkreten Taten anschauen, dann sind es dann an dieser Stelle jedenfalls auch wieder die Amerikaner, die da die Drängenden sind.
Und schon allein an diesem Gespräch hier sehen wir, was für ein Riesenfeld Außenpolitik ist. Auch großes Thema demnächst bei euch im Politik-Podcast, wo ihr noch mehr Zeit habt als wir. Was macht ihr?
Ja, wir gehen mit dem Politik-Podcast auf Tournee. Wir waren letzte Woche schon, war ein Team von uns, unsere Energie- und Klimaexperten, waren in Greifswald an der Uni dort vor vielen Studierenden, die da gekommen sind. Und unser außenpolitisches Team ist am 6. Juni in Duisburg an der Universität. Und da werden wir auch ganz besonders über die Rolle Chinas sprechen. Das spielt auch in Duisburg eine große Rolle, weil die neue chinesische Seidenstraße eine Endstation sozusagen in Duisburg hat, der Stadt mit dem größten europäischen Binnenhafen. Das interessiert uns sehr. Da werden wir in Duisburg drüber sprechen. Ein paar Tickets gibt's noch und wer sich interessiert, soll uns schreiben an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Da freuen wir uns, wenn wir uns in Duisburg sehen am 6. Juni.
Kann ich nur empfehlen und ich habe den Podcast in Greifswald, von dem du gerade gesprochen hast, von eurem Energieteam gehört. Und es gibt auch die Möglichkeit, kann ich sagen, Fragen aus dem Publikum direkt zu richten an euch, nehme ich mal an, dass ihr das wieder so macht. Und ich habe wirklich, wirklich richtig viel gelernt. Also absolute Veranstaltungsempfehlung oder auch Hörempfehlung von mir. Stefan, ich entlasse dich jetzt aber erstmal wahrscheinlich für deinen nächsten Powernap, den zweiten Powernap, dass du dann wieder in Rhythmus kommst so langsam. Danke dir.
Na, das geht. Danke. Tschüss. Ciao.
Und schon wieder haben die Meinungsforscher ganz schön daneben gelegen. Diesmal in Griechenland. Ein enges Rennen hatten sie vorausgesagt, doch es wurde ein Erdrutschsieg der regierenden Rechten von Premier Kyriakos Mitsotakis. 40,8% hat seine Nea Demokratia geholt, mehr noch als bei der letzten Wahl. Sein Herausforderer und Vorgänger Alexis Tsipras und seine linke Syriza wurden dagegen abgestraft und stürzten auf 20,1% ab. Fast ein Drittel der Wähler haben sie verloren. Und Nikos Androulakis von der sozialdemokratischen PASOK-Partei konnte zwar auf 11,5% dazu gewinnen, aber zum Königsmacher, wie vorher von ihm erhofft und vielen Meinungsforschern erwartet, wird er damit eben auch nicht. Denn Mitsotakis will allein regieren und er will deswegen direkt nochmal neu wählen lassen, trotz des haushohen Siegs. Ein bisschen verwirrend ist das und deswegen rollen wir das alles auf mit unserem Athen-Korrespondenten Moritz Pompel. Hallo Moritz.
Hallo, grüß dich.
Erst einmal dieser haushohe Sieg für Mitsotakis. Wie kommt's?
Also die beste Erklärung dafür ist, dass er es geschafft hat, Mitsotakis die Menschen zu überzeugen mit seinem Wirtschaftskurs. Also Griechenland steht tatsächlich nach Jahren der Finanzkrise wieder gut da. Es ist zwar immer noch das am höchsten verschuldete Land in der Eurozone und trotzdem hat man es geschafft, wieder einen kleinen Haushaltsüberschuss zu erwirtschaften. Damit konnte Mitsotakis, der ja die letzten 4 Jahre regiert hat, die Menschen unterstützen bei den hohen Energiekosten und trotz aller Krisen, trotz Corona, trotz des Ukraine-Krieges hat man es geschafft, dass der Export boomt. Das sind die besten Werte seit Jahren hier und davon kommt zumindest bei einigen Teilen der Bevölkerung etwas an und man traut Mitsotakis am besten, am ehesten zu, diesen Kurs auch weiter fortzusetzen.
Jetzt ist hier im Vorfeld ja vor allem viel Kritik an Mitsotakis angekommen, vor allem ein Abhörskandal der politischen Konkurrenz, ja, der bis hoch in sein Umfeld reichte, erinnerte fast schon ein bisschen an Watergate und dann das schlimme Zugunglück, bei dem der Regierung auch Versäumnisse angelastet worden waren. Warum hat das dann alles doch nicht so verfangen bei den Wählerinnen und Wählern?
Also insgesamt sind es Themen, die für viele Menschen zu abstrakt sind. Wir haben das bei unseren Umfragen auf den Straßen gemerkt. Da haben wir die Leute gefragt zu dem Abhörskandal, wo ja Journalisten und Journalistinnen abgehört worden sind, Politiker, Militärs sogar. Und die Fäden dieses Abhörskandals, die haben Richtung Mitsotakis Büro geführt. Also man fragt sich da schon, was steckt da dahinter? Und trotzdem haben wir festgestellt bei unseren Umfragen, viele konnten mit diesem Thema gar nichts anfangen. Andere haben gesagt, ja, das gibt's schon. Aber für uns ist einfach wichtiger, dass wir alle Arbeit haben, dass wir genug Geld in der Tasche haben. Das waren die entscheidenden Themen. Bei dem Zugunglück war es so, dass die Nea Demokratia in den Folgewochen dann doch einen Knick in den Umfragen erlebt hat, sich dann aber wieder erholen konnte. Und das lag etwas daran, dass die Gründe für dieses Zugunglück, nämlich dass die Regierung zu wenig in Sicherheitstechnik in den letzten Jahren investiert hätte, dass dieser Vorwurf genauso auch an die Vorgängerregierung von Alexis Tsipras zu richten war. Insofern war da kein ganz klarer Schuldiger auszumachen. Mhm. Und auch ein ganz neuer Vorwurf jetzt an die Regierung wieder. Gerade am Freitag letzter Woche kam ein Bericht in der New York Times, wonach ein Pushback, also dass man Flüchtlinge wieder zurückschickt in die Türkei, sehr gut dokumentiert werden konnte. Das erste Mal hat man das so gut dokumentiert. Die Regierung hat bisher immer gesagt, wir machen solche Pushbacks nicht. Und jetzt sieht man auf diesen Bildern, dass Personen, die schon auf griechischem Festland angekommen sind, beziehungsweise auf der Insel Lesbos, dass die wieder in ein Schlauchboot gesetzt werden, mit der griechischen Küstenwache hinausgebracht, in einer Rettungsboje sozusagen ausgesetzt werden, bis dann die türkische Küstenwache kommt, sie abholt und wieder zurück in die Türkei bringt. All das streitet die Regierung bisher ab, so eine Praxis. Und auch da wird es jetzt interessant, wie man vielleicht in den nächsten Tagen auf die Vorwürfe, die da kommen werden, reagiert.
Bisschen zynisch gedacht, vielleicht hilft es dann ja sogar der Regierung Mitsotakis. Wenn
ja, also tatsächlich ist es ja so, wir waren neulich in der Region Evros unterwegs, also das ist die Grenze im Nordosten zur Türkei hin, wo Mitsotakis eine Mauer bauen lässt entlang der Landesgrenze, und dort erlebt er einen großen Zuspruch. Die Leute sagen, ja, wir haben dieses Problem hier, es sind sehr viele Flüchtlinge gekommen, die klauen uns hier die Autos, das ist natürlich erstmal ein Gerücht, aber trotzdem sagen die Menschen das dort, und gleichzeitig erwünscht man sich auch mehr Sicherheit gegen die Türkei, die ja auch immer wieder gezündelt hat, indem sie beispielsweise ja Kampfjets über griechischen Luftraum schickt, und man fühlt sich da in gewisser Weise bedroht und fühlt sich da bei Mitsotakis gut aufgehoben. Deswegen ist es auch so, dass populistische Parteien hier gar nicht so viel Raum haben, weil auch rechte Wähler durchaus sich bei Mitsotakis da ganz gut daheim fühlen.
Moritz, du hast gerade angesprochen, dass ihr sozusagen eure eigenen Straßenumfragen gemacht habt, was den Menschen wichtig ist bei der Wahl. Das führt ja noch mehr zu dieser Frage, warum konnten die Umfragen der Meinungsforscher im Vorfeld der Wahl so daneben liegen?
Ja, das ist eine Frage, die wir uns hier schon den ganzen Tag stellen. Wir finden keine abschließende Antwort darauf. Also was tatsächlich zum Einbruch der Syriza-Partei letztlich geführt haben könnte, so ganz akut, war die Aussage eines Parteimitglieds, der kurz vor den Wahlen gesagt hat, man möchte Freiberufler jetzt doch deutlich stärker auch besteuern. Und das ist natürlich eine Kernwählerklientel dieser Partei. Und viele könnten da dann ganz kurz vor den Wahlen dann doch noch der Syriza den Rücken gekehrt haben. Trotzdem, dass man so weit daneben liegt in den Umfragen, damit haben wir alle nicht gerechnet. Und so eine richtig gute Erklärung haben wir dafür auch nicht.
Zumal die ja in der Opposition auch noch sind. Das heißt, es ist ja eher ungewöhnlich, dass eine Partei aus der Opposition heraus dann so abgestraft wird. Ja. Aber nicht nur Tsipras wurde abgestraft, sondern auch sein einstiger Verbündeter, in Deutschland sehr bekannt, mittlerweile Gegenspieler von Tsipras im linken Lager, Kurzzeit Finanzminister Yanis Varoufakis.
Ja.
Warum?
Also er ist ja ausgetreten worden aus der Syriza-Partei, hat dann seine eigene Partei Mera 25 gegründet, und ich glaube, er konnte in erster Linie nicht so punkten, weil Syriza doch ein großer Konkurrent ist und weil er ja auch Ideen hat, beispielsweise aus dem Euro nicht auszutreten, aber er hat auch immer wieder gesagt, wenn es mit dem Euro bergab gehen sollte, dann müsste man sich Gedanken machen über eine eigene Währung. Und ich glaube, da ist man doch ziemlich weit entfernt von dem, was auch die meisten Wählerinnen und Wähler sich wünschen. Jedenfalls, er würde nach diesen Wahlen nicht ins Parlament einziehen. Aber natürlich hat auch er jetzt nochmal die Chance, wenn es um eine Neuwahl geht, dann kann er ja auch nochmal antreten.
So, und da sind wir schon beim Stichwort. Mitsotakis hat haushoch gewonnen, 40,8%. Das würde ja sogar einem Markus Söder in Bayern gefallen mittlerweile. Und trotzdem will er wieder wählen lassen. Das musst du erklären. Was ist der Hintergrund?
Ja, der Hintergrund ist der, dass Koalitionen in Griechenland ziemlich unbeliebt sind und dass Mitsotakis gerne alleine weiterregieren will. Jetzt bei dieser Wahl, die gestern stattgefunden hat, da ist es so, dass eine Partei, wenn sie denn die absolute Mehrheit erreichen wollte, 46% oder 48% der Stimmen haben müsste. Ganz kommt Mitsotakis da jetzt mit seinem Ergebnis nicht dran. Bei dieser zweiten Wahl, bei dieser Neuwahl, die er jetzt anstrebt, da gilt dann ein anderes Wahlsystem, wonach der Sieger mit bis zu 50 Bonussitzen im Parlament belohnt wird. Insgesamt sind da nur 300 Sitze, also eine ganze Menge. Und das bedeutet, dass ihm das Ergebnis, wenn er das nochmal erreichen würde, locker ausreichen würde. Also da reichen schon 36%, 37% aus, damit man dann tatsächlich alleine regieren kann. Und genau darauf spekuliert er jetzt.
Derzeit regiert er alleine, obwohl er nicht so viele Prozentzahlen, also was hat er, glaube ich, gehabt? Er kommt von 35% oder so, das war so.
Er hatte bei der letzten Wahl 39 in etwa, okay. 39-40%. Das hat auch da schon ausgereicht, weil damals dieses andere Wahlrecht gegolten hat, das jetzt bei der Neuwahl wieder gelten wird. Also es ist furchtbar kompliziert, aber im Grunde hat Alexis Tsipras von der Syriza-Partei erst das Wahlrecht eingeführt, das für die gestrige Wahl gegolten hat, wonach es mehr Stimmen bräuchte, um die absolute Mehrheit zu erreichen.
Und das hat dann die Nea Dimokratia, als sie dann an der Macht war, wieder abgeschafft für die übernächste Wahl.
Wiederum gedreht.
Und so, und jetzt sagt er sozusagen, okay, ich habe zwar gewonnen, aber als Premierminister rufe ich erneut Neuwahlen aus.
So ist es, und da gibt es durchaus Stimmen auch in den Kommentaren, die sagen, eigentlich das Wahlrecht, was jetzt gestern bei der Wahl gegolten hat, sei schon das Bessere, denn auch für Mitsotakis wäre es gar nicht so schlecht gewesen, in eine Koalition gehen zu müssen. Dann der wahrscheinlichste Partner wären die Sozialdemokraten, die PASOK-Partei gewesen. Denn es ist ja so, er muss sich viele Dinge gefallen lassen. Wir haben über den Abhörskandal gesprochen, und einer der prominentesten Opfer ist Nikos Androulakis, der Chef der PASOK-Partei. Und da wäre es natürlich spannend gewesen, die beiden in einer Koalition zu sehen, auch mit dem Hintergrund, dass vielleicht dann auch besser aufgeklärt würde, was dahinter steckt, ob die Fäden tatsächlich zu Mitsotakis Büro führen. Und es gibt einen Untersuchungsausschuss, der in diese Richtung arbeitet. Aber da war es immer wieder so jetzt in der letzten Zeit, dass die Abgeordneten der Nea Dimokratia, die da in diesem Untersuchungsausschuss sitzen, auch verhindert haben, dass allzu tief gebohrt wird. Und deswegen ist es eigentlich, sagen viele Kommentatoren hier oder einige Kommentatoren, fast schade, dass Mitsotakis sich nicht auf eine Koalition einlassen muss.
Findet man das eigentlich in Ordnung, so rein Demokratie theoretisch in Griechenland?
Man ist daran gewöhnt in Griechenland, denn es war lange Zeit so, dass dieses Wahlrecht gegolten hat, dass die stärkste Partei noch Bonussitze bekommen hat, dass man immer eine starke Partei im Land hatte. Und nur zweimal gab es so einen Wechsel zu dem Wahlrecht, wie wir es gestern erlebt hatten. Und dann gab es eben Koalitionen. Und an beide Zeiten, in denen es Koalitionen gab in Griechenland, das war einmal in den 80er Jahren und dann während der Finanzkrise, als auch die linke Syriza sich einen Koalitionspartner suchen musste, an beide Zeiten hat man relativ schlechte Erinnerungen. Und deshalb sagen auch trotzdem viele, ja, lieber eine starke Regierung und auch mit diesem Wahlrecht, wie es jetzt dann bei den Neuwahlen gelten wird.
Wie riskant ist denn die Strategie jetzt für Mitsotakis? Könnte ja sein, dass jetzt nochmal vor einer Neuwahl, die glaube ich dann Anfang Juli stattfinden sollte, dass er jetzt nochmal auf linker Seite richtig mobilisiert wird, gerade aufgrund dieses schlechten Wahlergebnisses, dass man jetzt irgendwie sagt, jetzt erst recht.
Ja, die Linke wird es natürlich versuchen, wobei kaum zu erwarten ist, dass sich jetzt grundlegend noch einmal was ändert an dem Ergebnis von gestern, außer es passiert vielleicht ein zweites Zugunglück, was keiner hofft natürlich. Also wenn jetzt irgendwas Gravierendes passiert, dann könnte es schon noch mal eng werden. Aber wenn alles so bleibt wie gehabt, dann wird es voraussichtlich eine relativ langweilige Neuwahl werden.
Moritz, danke dir für diesen Überblick.
Gerne.
So, nachdem wir euch jetzt ja auch schon eine Podcast-Empfehlung gegeben haben mit dem Politik-Podcast, bleibt mir nur noch zu sagen, dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse für Anregungen, Kritik, aber gerne natürlich auch Lob. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.